Hier ist das Funkhaus Auerstraße. Wir haben den 15. Dezember 2021. Herzlich willkommen zur 28. Folge unseres kleinen Kommunalpolitik-Podcasts. Wir sind wieder zurück. Im September gab es die letzte Folge. Die Zeit. Und es ist die richtige Zeit für einen Jahresrückblick. Und deshalb habe ich zwei Personen mir gegenüber sitzen. Und zwar wie immer Margarete Wiedelmann. Hallo.
Guten Tag zusammen.
Und endlich mal wieder unseren Fraktionsgeschäftsführer Klaus Schindler. Du warst ja auch lange nicht mehr bei uns.
So ist das. Hallo.
Ja, ich deutete es schon an. Wir haben Dezember. Und was gibt es im Dezember immer? Jahresrückblicke. Menschen, Tiere, Emotionen und so weiter und so weiter. Und natürlich sollten wir das auch mal ins Auge fassen, mal auf das spannende letzte Jahr zurückzublicken. Deshalb auch in diesem Podcast keine aktuelle politische Lage, weil es ist so viel passiert in den letzten 12 Monaten. Ja, es ist gleichzeitig nicht nur ein normales Jahr gewesen, sondern es war auch das erste Jahr nach der Kommunalwahl 2020 im September mit der neuen Periode, die dann im 1. November war das.
Ja,
offiziell am 1. November angefangen hat. Ja, Margarete, du bist jetzt seit einem Jahr Vorsitzende der Ratsfraktion. Wie ist dein Eindruck?
Ja, ich nehme natürlich die Gelegenheit jetzt gerne wahr, auch mal mich zu erinnern, wie sich diese 12 Monate für mich dargestellt haben. In keiner Weise war es so, dass wir sagen konnten, weiter so. Wir mussten erstmal unsere neue Rolle finden, als nunmehr leider drittstärkste Kraft hier auf kommunaler Bühne. Und wir müssen sehen, wie wir mit jetzt nur 12 Stadtverordneten die Arbeit erledigen, die sonst also 15, 20 und mehr gemacht haben. Das ist schon eine Herausforderung, die sich also auch gerade in Zeiten zeigt, wenn eine Grippewelle los unterwegs ist oder ähnliches und wir die Vertretung regeln müssen. Das sind nur so simple, pragmatische Beispiele, aber es ist natürlich auch für die Fraktion eine Herausforderung gewesen, sich zu finden, die Rollen zu finden. Wir haben sehr viele oder einige junge, neue Gesichter, Leute bei uns, die ihre Rolle erst auch noch lernen müssen. Und das ist in dem ersten Jahr die größte Herausforderung gewesen für uns alle, denke ich.
Haben wir sie denn gemeistert einigermaßen?
Das stellt sich also im nächsten Rückblick vielleicht besser dar. Das kann ich noch nicht bewerten.
Also aus meiner Sicht muss ich sagen, die Fraktion arbeitet. Sie ist fleißig, sie stellt Anträge, Anfragen, Vorschläge. Und ich finde, aber da kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf zurück, wir haben uns auch in den Haushaltsberatungen, sowohl beim Haushalt für das laufende Jahr wie auch jetzt für den Doppelhaushalt, konstruktiv eingebracht. Das ist, glaube ich, auch unser Anspruch, dass wir keine Fundamentalopposition in dem Sinne betreiben, sondern dass wir da, wo wir kritisieren, auch Alternativen aufzeigen.
Das wird sich, wenn wir gleich mal thematisch durchgehen, ja auch noch zeigen, dass wir besonders, du hast es vorhin off record, das Drei-Haushaltsjahr genannt. Und da haben wir uns natürlich konstruktiv an den Haushaltsberatungen beteiligt. Ja, ich habe mir hier noch gerade aufgeschrieben, auch mal einen kleinen Rückblick auf dieses Projekt Funkhaus Auerstraße. Also wir haben in diesem Jahr 7 Folgen rausgebracht. Wir haben unter anderem mit unserer geschätzten Reihe Kultur in Mülheim weitergemacht, die dir ja auch besonders am Herzen liegt.
Genau.
Ja, Margarete, jetzt stelle ich auch nochmal diese Frage. Nicht nur ein Jahr Fraktionsvorsitzende, sondern auch ein Jahr quasi Hauptbestandteil dieses Podcasts. Wie ist das, was ist das für ein Eindruck?
Also, man gewöhnt sich an vieles, also auch am Podcast. Und nach anfänglichen Zögern oder nach Vorsicht, die ich da habe walten lassen, habe ich mich schon daran gewöhnt, dass man also jetzt ganz normal miteinander ins Gespräch kommen kann. Kommunikation ist ja nicht ganz so problematisch. Und wenn dann die Technik uns unterstützt, ja. So what?
Also vielleicht kriegen wir ja technisch auch noch eine Steigerung hin. Das war vielleicht ab dem nächsten Jahr dann bei YouTube on air gehen mit Videos. Dann könnten die Hörerinnen und Hörer nämlich auch sehen, was unser Moderator Sven hier für einen tollen Pullover hat.
Ich werde im Zusammenhang mit dieser Folge vielleicht ein Foto veröffentlichen. Es ist ein, für alle diejenigen, die das nicht sehen können, das sind ja alle, es ist ein Martin Schulz Pullover mit All I Want for Christmas is EU.
Ja.
Ja.
Tja, wir sprechen über Nachhaltigkeit und du praktizierst
sie. Ich fand das war angebracht, so zum Jahresende. Das
ist frisch aus der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes entwendet.
Ja, naja, gut. Werden wir mal wieder ernst. Wir haben ja noch viel vor uns. Ja, 2021. Wieder ein Jahr rum. Ging schneller, als man sich so vorgestellt hat. Die Pandemie hat uns natürlich auch in diesem Jahr wieder begleitet. Trotzdem, der Sitzungsbetrieb lief bis auf die Ratssitzungen im Rathaus normal. Also natürlich nicht unter normalen Bedingungen, aber wir hatten keine Hauptausschusssitzung anstelle des Rates mehr in diesem Jahr, wenn ich das...
Das ist richtig, das dürfen wir ja auch nur, wenn die Pandemie ausdrücklich erklärt worden ist.
Ja, aber ansonsten, man gewöhnt sich so langsam dran, was ja auch schade ist.
Da möchte ich widersprechen. Ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Ja. Also, okay. Ja, wir haben ja immer auch den zeitlichen Druck, uns möglichst kurz zu fassen. Da leidet dann auch der politische Diskurs drunter in den Ausschüssen, finde ich. Also, wenn man alle 20 Minuten gerade in Herbst- und Winterzeiten die Fenster öffnet, dann überlegt man sich vielleicht auch, ob der Beitrag, den man eigentlich noch bringen wollte, wirklich notwendig ist. Okay. Weil wir ja als oberstes Gebot haben, fasse nicht kurz, damit wir uns nicht zu lange der Gefährdung einer Ansteckung aussetzen. Und da kann ich mich, glaube ich, nie dran gewöhnen.
Ja gut, aus der Perspektive natürlich. Ich meine, unsere Fraktionssitzungen laufen ja jetzt seit anderthalb Monaten auch wieder digital, nachdem wir eine Zeit lang den Versuch durchaus erfolgreich, ich meine, wir haben die ganzen Regelungen eingehalten, in Präsenz dann hatten. Aber irgendwann ist es nicht mehr zu verantworten. Ich meine, wir haben die technischen Möglichkeiten.
Von daher. Naja, aber es ist trotzdem schon, es geht so ein bisschen auf die Psyche, kann man nicht anders sagen, weil wir waren eigentlich schon, glaubten wir, auf dem Weg zurück zur Normalität, was sich eben auch im Sitzungsbetrieb niederschlug, und dann kam sozusagen wieder der Nackenschlag und alles geht wieder zurück auf Start und wir können jetzt Fraktionssitzungen und Arbeitskreissitzungen, Projektgruppen etc. pp. Halt nur noch online durchführen. Das ist schon, also mich persönlich hat das schon getroffen, muss ich sagen, denn bei aller Vorteilhaftigkeit, die die Technik heute bringt, ich finde, der persönliche Austausch über den Tisch hinweg ist eigentlich durch nichts zu ersetzen.
Und auch vor und nach den Sitzungen, der private Austausch, der ja da möglich ist, der findet nicht statt vor einem Publikum in einer Videokonferenz. Ja. Also da bleibt einiges auf der Strecke.
Ja, wir tun unser Bestes. Und ich meine, man kann auf weiß Gott nicht behaupten, dass sich die Politik hier in Mülheim und wahrscheinlich auch nicht deutschlandweit jetzt ausruht und nur die Pandemie als Begründung fürs Nichtstun nutzt. Ich meine, das sieht man ja auch an den Themen, die ich hier jetzt...
Wollte ich auch gerade vorschlagen, mal an die Inhalte zu denken und da einzusteigen, was wir alles im letzten Jahr auch mitbegleitet, angestoßen haben und auch möglicherweise nicht durchgesetzt haben. Da ist ja leider Gottes auch einiges, gerade wenn ich an die letzte WSO-Ausschusssitzung, also die Sitzung des Ausschusses für Bürgerservice denke, da schmeißt man uns ja wirklich Knüppel zwischen die Beine, wenn unsere Ideen da grundsätzlich abgelehnt werden, ohne da wirklich Argumente gegen zu haben.
Ja, machen wir mal eben die Notiz, dass wir, können wir jetzt einigermaßen chronologisch durchgehen, vielleicht über den BSO dann gleich noch reden. Ja, fangen wir mal im Januar, Februar an. Das Jahr ging direkt mit einem Haushalt los, und zwar mit der Haushaltsberatung und den Verabschiedungen des Haushalts 2021, den wir, das sage ich jetzt vorweg, nicht mitgetragen haben als SPD-Fraktion.
Das ging gar nicht. Wir mussten den ablehnen. Die SPD-Fraktion sieht ihre Aufgabe natürlich immer daran, auch das Thema Bildung, dem Thema Bildung gerecht zu werden und da nach vorne zu schauen. Und wenn dann die neue schwarz-grüne Koalition, also Einschnitte bei der OGS, bei den Kitas und bei den Stadtteilbibliotheken in den Haushalt einbringt und die Rentenberatung opfert, dann können wir einfach nicht zustimmen. Dann entspricht nicht unserem Selbstverständnis und unseren Ansprüchen.
Ja, das war das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Wir machen zwar keine fundamentale Opposition, das ist, glaube ich, nicht unser Selbstverständnis, auch aus der langjährigen Verantwortung, die wir ja in der Vergangenheit getragen haben. Aber es gibt eben die berühmt-berüchtigten roten Linien und das haben wir ja dann auch deutlich gemacht. Was ja mit, denke ich mal, dazu beigetragen hat, dass am Ende von den ursprünglichen Vorschlägen, die gekommen sind seitens der Verwaltung und eben auch des schwarz-grünen Bündnisses, doch erhebliche Abstriche wieder gemacht wurden. Ne? Also bei der UGS ist zumindest die Kürzung, die ursprünglich vorgesehen wurde, in Teilen zurückgenommen worden. Bei den Stadtteilbibliotheken hat man auch kalte Füße bekommen, weil die Bürgerschaft natürlich da auf die Barrikaden gegangen ist. Wir werden das weiterhin sehr sorgfältig beobachten, wie die Entwicklung gerade bei den Stadtteilbibliotheken sein wird, denn es ist zwar im Moment Ruhe, das heißt, für einige Standorte hat es ja auch wohl, wird es wahrscheinlich eine Lösung geben, dass die erhalten bleiben können, aber eben nicht für alle. Und was da passiert, werden wir weiterhin im Auge behalten.
Ja, was ich auch bemerkenswert dabei fand, dass also diese Entscheidung von Schwarz-Grün die Bürger aufgerufen hat, sich zu beteiligen und sich einzubringen und diese Kompromisse, die wir jetzt vorliegen haben und denen wir dann letztendlich auch Sympathie gegenüber entwickelt haben, eben wegen der Beteiligung der Bürger, wegen der Auseinandersetzung der unmittelbaren mit der Sache. Deshalb jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt ist er weg.
Ja, es hat ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf jeden Fall zeigt ja die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ja nochmal, dass wir eben keine fundamentale Opposition machen, sondern dass wir begründet und in dem Fall durch eine Mehrheit auch unterstützt, Argumente liefern, warum dieser Haushalt nicht tragbar gewesen ist.
Genau.
Also von daher war natürlich ein harter Einstieg für Schwarz-Grün direkt weniger als 4 Monate nach der Wahl.
Das zeugt auch nicht von Fingerspitzengefühl.
Ich sage nur, willkommen in der Realität. Ne? Ja, also es hat ja, ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber es hat ja unmittelbar nach der Kommunalwahl Äußerungen, insbesondere auch von den Grünen, gegeben, die da lauteten, für die Finanzmisere sei allein die SPD schuld oder verantwortlich gewesen in den letzten Jahren. Man hat da eben auch konsequent ausgeblendet, dass an einigen der Haushalte die Grünen selber mitbeteiligt waren, dem sie dem zugestimmt haben.
Und die CDU sowieso.
Und die CDU sowieso, die hat sich da aber auch ein bisschen bedeckter gehalten an der Stelle, muss man sagen. Jetzt sind die Grünen auch in einer anderen Rolle, haben eben noch mehr Verantwortung übernommen aufgrund des Wahlergebnisses und festgestellt, dass es eben teilweise ein ganz hartes Brot ist, in einer Kommune, die so einen engen finanziellen Spielraum hat wie Mülheim, hier noch gestalten zu können, ohne dass man an anderen Stellen eben empfindliche Einschnitte vornehmen muss.
Mhm. Genau.
Ja, Haushalt haben wir abgehakt, den ersten. Dann, da haben wir auch eine Folge, und zwar Folge Nummer 23 in unserem Podcast drüber gemacht, das städtebauliche Rahmenkonzept zum Flughafen Essen-Mülheim zur Zukunft. Was können wir dazu jetzt noch Neues sagen?
Neues gibt es nicht zu sagen. Wir haben nur im letzten Hauptausschuss Entscheidung getroffen, die beiden Alternativen zur Weiternutzung des Flughafens zu untersuchen. Das ist jetzt in trockenen Tüchern. Also ich erinnere daran, dass zunächst von der Verwaltung ja eine Vorlage entwickelt wurde, die im Grunde darauf gerichtet war, das Aus für den Flughafen zu erklären. Und wir haben gesagt, nein, also wir wollen schon die Alternative geprüft haben der Fortsetzung des Flughafens, und das passiert jetzt auch. Und ich bin da, das habe ich glaube ich auch in der Folge gesagt, sehr zuversichtlich, dass die Argumente pro Flughafen, also die kontra Flughafen, also deutlich übertreffen werden.
Ich denke, da hat sich auch unsere Standhaftigkeit, um nicht zu sagen Hartnäckigkeit, ausgezahlt, dass wir gesagt haben, unabhängig, ob es dann am Ende ein wirtschaftlich vertretbaren Flugbetrieb nach 2034 noch gibt. Man muss zumindest dieses Szenario mit untersuchen und nicht aus ideologischen oder sonstigen Erwägungen heraus von vornherein Chancen möglicherweise verbauen. Und es hat sich ja im Laufe des Diskussionsprozesses auch herausgestellt, was vorher ja auch nicht immer klar war, dass es durchaus ein verträgliches Miteinander von intensiverer gewerblichen Nutzung und einer Fortsetzung des Flugbetriebs sicherlich auch unter veränderten Bedingungen, auch dem technischen Fortschritt, der technischen Entwicklung geschuldet, möglich ist. Also deshalb war das durchaus bemerkenswert, auch dass da eine politische Mehrheit, also vor allem die CDU, sich bewegt hat, aber auch die Grünen. Das muss man an der Stelle mal festhalten.
Das hat ja natürlich auch viele abgeschreckt, dass man quasi eine Kleinstadt auf diesem Gelände überlegt hat.
Ja, das hat aber, glaube ich, ernsthaft niemand vorgehabt, obwohl es in dieser Vorlage stand. Mhm. Und wenn man sich mit einer solchen Vorlage auseinandersetzt, muss man das Szenario auch wirklich vor Augen sich führen. Ne? Was das wiederum für Verkehre generiert hätte. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil es Gott sei Dank ja ganz schnell vom Tisch war. Die Einsicht kam ja auch von den anderen Beteiligten.
Es holt uns aber an anderer Stelle, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, nochmal ein, das Thema, ne? Mit massiver Bebauung. Und, aber wir wollen nicht vorgreifen.
Nein.
Jetzt ein Thema, was wir kurz anreißen können, weil wir es im Zuge der Ausgabe zur Bildung mit unserer Bildungsausschussvorsitzenden Gabi Havig und unserem bildungspolitischen Sprecher Mathis Cox ja sehr ausführlich schon behandelt haben, die Schultablets, was ja auch eine Diskussion war, die seitens des Bildungsdezernenten / damaligen Bildungsdezernenten / Oberbürgermeisters ja auch nicht gerade mit Fingerspitzengefühl angegangen wurde. Aber
ja, was mich am meisten dabei geärgert hat, dass man also da, man hätte doch lernen müssen aus der Diskussion beispielsweise um die Stadtteilbibliotheken. Da hat man sich mit den Gänsefüßchen Betroffenen zusammengesetzt und hat das Ganze hat also eine Lösung entwickelt. Bei den Schultablets ging es nur darum, dass der Oberbürgermeister sich in den Kopf gesetzt hatte, eine bestimmte Marke anzuschaffen und über Alternativen, die also von den Fachleuten, sprich von Lehrern, von Eltern und gefordert wurde, überhaupt nicht reden wollte. Und letztendlich sind wir dem ja auch leider Gottes nachgekommen.
Habe ich es richtig in Erinnerung, dass jetzt bald noch eine Ausschreibung mit weiteren Geräten?
Ja, das Land hat ja erfreulicherweise nochmal das Portemonnaie geöffnet. Es gibt ja jetzt eine zweite Stufe der Digitalisierung im Bildungsbereich und es wird da auch nochmal zusätzliche Hardware für die Schulen angeschafft. Wenn man das mal so in den Kontext, wir haben ja eingangs über die Pandemie gesprochen, über Corona stellt, dann muss man sagen, ja, das Virus hat eben nicht nur Schlechtes angerichtet, sondern an der Stelle auch was Positives bewirkt, nämlich dass endlich mehr Drive, mehr Dynamik in das Thema Digitalisierung und Schulen und Bildung im Allgemeinen gekommen ist. Ne? Auch wenn da sicherlich noch dann an der einen oder anderen Stelle Fehler gemacht wurden, aber es bewegt sich was. Ich denke, wir sollten bei dem Thema Tablets jetzt einfach mal die Praxiserfahrung abwarten.
Ja.
Und dann muss man halt gucken, ob das am Ende die richtige Entscheidung war oder ob man da vielleicht noch nachsteuern kann.
Ein Thema, was durchaus auch in der Bevölkerung für viel Aufsehen geregt hat, war die zwischenzeitlichen Gerüchte, dass der Wasserbahnhof nicht mehr öffentlich zugänglich sein wird. Jetzt wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, was für ein Naturereignis dieses Gebäude in ein paar Monate später treffen wird, aber öffentliche Nutzung Wasserbahnhof war natürlich für uns eine Pflichtforderung.
Ja, die dachten wir also, das muss ich ehrlicherweise sagen, auch im Rat, glaube ich, nicht eine Fraktion, die dagegen war. Da waren wir uns ganz schnell einig und haben also öffentlich also einen Ratsbeschluss herbeigeführt, der also beinhaltet, dass der Wasserbahnhof also auch in Zukunft zugänglich, einer öffentlichen Nutzung zugänglich sein muss, dass da nicht irgendwelche Wohnungen oder oder schicke Büros gemacht werden und möglicherweise sogar noch ein Zaun drum und die Schleuseinsel wird gesperrt. Das wollte keiner, also das muss ich ehrlicherweise sagen. Und da bin ich froh, dass wir da auch mal eine einheitliche Meinung nach außen bringen konnten. Und wir hoffen natürlich, dass sich jetzt auch irgendwann mal da was Positives entwickeln wird. Also die Schäden, jetzt springen wir ein bisschen zeitlich auch hin und her, die das Hochwasser dem Wasserbahnhof zugefügt hat, sind ja offensichtlich nicht so fundamental, dass der abgerissen werden muss, nee, wenn ich das richtig verstanden habe.
Die Substanz ist nicht gefährdet.
Und da kann jetzt auch wirklich was gemacht werden, denn wir dürfen den Faktor Tourismus hier in Mülheim nicht unterschätzen. Wir haben da schon einiges vorzuweisen. Wenn wir am Wochenende vor allen Dingen an der Ruhr entlang spazieren gehen oder in irgendwelchen anderen Grünbereichen in den Wäldern, du findest auf allen Parkplätzen Kennzeichen aus der gesamten Umgebung. Das sind nicht nur Mülheimer Menschen, die das schätzen. Und darum denke ich, ist es ganz, ganz dringend notwendig, dass da wieder eingeladen werden wird zum Verweilen.
Zumal man ja nicht den Eindruck hatte, dass die Gastronomie da schlecht lief. Ne? Das war ja ein Wahrzeichen überregional, was gerade gesagt, bekannt und bedeutsam. Und wir hoffen ja alle, dass jetzt die Sanierungsarbeiten auf der Schleuseninsel planmäßig abgeschlossen werden. Man hört so, im Frühjahr soll ja zumindest das Drumherum soweit wieder hergerichtet sein, dass auch die Öffentlichkeit wieder auf die Schleuseninsel kommt und dass dann natürlich hoffentlich auch ganz schnell das Gebäude selber modernisiert und saniert wird und da ganz schnell auch eben wieder eine Gastronomie eröffnet.
Ja, die Hoffnung ist durchaus berechtigt, aber ich gebe zu bedenken, dass wir in allen Bereichen des Handwerks häufig Probleme haben, auch pandemiebedingt Menschen zu bekommen, die da arbeiten, Material zu bekommen, dass da eingesetzt werden muss. Da können wir alle feste Daumen drücken, dass es klappt.
Wir werden weiter berichten, was mit dem Wasserbahnhof passiert.
Genau.
Gut. Ein Thema, an dem wir auch eine komplette Folge gewidmet haben, im Zusammenhang mit dem Sozialbereich und unserem sozialpolitischen Sprecher, war die Situation um die Haltestelle Stadtmitte.
Da hat es ja auch Schlagzeilen leider gegeben von Auseinandersetzungen, von Schlägereien zwischen Jugendlichen, an denen also wirklich sehr junge Menschen beteiligt waren. Und das hat uns dazu gebracht zu fordern, dass also der Einsatz von Sozialarbeit, sprich von Streetworkern vor Ort, verstärkt werden soll. Und das hat nicht unbedingt sofort die Einsicht, erstellte sich bei den Mitstreitern im Rat nicht sofort. Da hat es doch noch einigen Drucks bedurft, dass das endlich auf den Weg gebracht wurde. Und wenn jetzt also Schwarz-Grün sich das auf die Fahnen schreibt, möchte ich doch an die Ursprünge erinnern, dass wir gesagt haben, da kann man nicht mit ordnungspolitischen Maßnahmen agieren und da brauchen wir Sozialarbeit, die sich um diese Situation in der Stadtmitte kümmert. Und das bestätigt sich, wenn man also dahergeht, praktisch täglich.
Ja, im Grunde genommen ist die Situation dort ja auch nur ein Indikator für die allgemeine Situation in der Innenstadt. Wir haben das ja auch schon häufiger thematisiert. Die demografische Struktur, also die Wohnbevölkerung in der Innenstadt, ist natürlich in einer, Anführungszeichen, Schräglage. Wir haben halt einen sehr hohen Anteil von Menschen, die Transferleistungsempfänger sind, sehr viele Kinder, reiche Familien. Und ich sage immer, das ist eigentlich kein Umfeld, wo Kinder groß werden können und auch Jugendliche sich sinnvoll betätigen können. Und wenn wir es nicht schaffen, für die Menschen, die jetzt noch hier sehr geballt in der Innenstadt leben, ein vernünftiges Angebot an finanzierbaren Wohnraum im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung zu stellen, werden wir diese Probleme auch nicht los. Das ist ein ganz entscheidender Baustein, um dort die Situation auch zu entschärfen. Natürlich ist sicherlich die akute Betreuung durch Streetworker schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber wir müssen eben auch mal perspektivisch denken und schauen, wo ist eigentlich der Kern des Problems.
Genau, und deshalb haben wir ja konsequenterweise auch eine entsprechende Sozialberichterstattung gefordert und die dann Einblick geben kann auf den Status, den wir jetzt haben. Und daraus können wir dann entwickeln, was zu tun ist. Und dass das ganz akut ist, wie gesagt, hat diese Situation vor einigen Monaten gezeigt.
Ja. Nächstes Thema im Jahr, das auch mit Schwarz-Grün zu tun hat. Wir haben eine Dezernentenstelle mehr als vor einem Jahr.
Das ist so. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass also vor einigen Jahren wir uns einig waren, eine Dezernentenstelle einsparen zu können. Aber jetzt hat Schwarz-Grün festgestellt, dass die Arbeit wohl offensichtlich nicht zu schaffen ist und eine weitere Stelle eingerichtet. Dass da natürlich ein Rattenschwanz an Kosten dran hängt. Nicht nur die Personalkosten, die oben reinkommen, sondern auch, da muss ein Büro eingerichtet werden, da muss eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter eingestellt werden, mindestens eine, um das Ganze, um das Geschäftliche zu regeln. Also ich bin nicht begeistert von der Entscheidung, zumal es in den letzten Jahren gut geklappt hat. Wir hatten einen Sozialdezernenten, Sportdezernenten Ulrich Ernst, an den ich immer wieder gerne erinnere, der also in der Zeit sehr viel bewegt hat. Und könnte mir vorstellen, dass das auch mit entsprechender Besetzung so weitergegangen wäre.
Was du ja auch kritisiert hast in deiner Rede, in deiner Stellungnahme im Rat, war, dass ja der Eindruck entsteht, dass man im Bereich der Sachbearbeiter bzw. auch der Amtsleiter Einschnitte vornimmt, ja. Also Stellen gestrichen werden. Ja. Wenn ich an das Schulamt bzw. das Schulverwaltungsamt denke, und das vor dem Hintergrund der nach wie vor großen Herausforderungen, die wir gerade an der Stelle im Bildungsbereich ja nicht zuletzt auch durch Corona weiterhin haben. Und dass man sozusagen bei den Indianern spart und bei den Häuptlingen mehr Geld ausgibt. Das ist natürlich ein fatales Signal. Ja, es wird natürlich an der einen oder anderen Stelle schon korrigiert. Es werden Stellen, die vakant waren, neu besetzt. Aber letztendlich bleibt dann doch ein schaler Beigeschmack bei der ganzen Geschichte.
Das ist richtig. Das hatten wir ja auch schon bei der Verabschiedung beziehungsweise bei dem Beschluss, die Stelle einzurichten, hatten wir ja schon darauf hingewiesen, dass das also nicht der gerechten Aufteilung des Personals dient, den Wasserkopf zu stärken.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, nichtsdestotrotz, aber da waren wir uns ja auch einig, haben gesagt, wir bieten natürlich den neuen Dezernenten, Frau Dr. Grobe und Herrn Lüngen, eine konstruktive Zusammenarbeit, die sicherlich auch von Kritik begleitet wird. Das ist ja auch unsere
konstruktive
Kritik. Kritik sollte eigentlich immer einen konstruktiven Aspekt haben. Ja. Also ist völlig klar, dass wir das jetzt auch respektieren, dass diese Entscheidung von einer politischen Mehrheit getroffen worden ist und dass wir mit den beiden neuen Dezernenten da auch zusammenarbeiten werden. Das versteht sich, glaube ich, von selbst.
Auf jeden Fall. Stichwort Zusammenarbeit hat in diesem Fall, ich beziehe mich auf die Mountainbike-Strecke,
ja, im Januar
nicht stattgefunden.
Im Verwaltungsvorstand meinst du?
Ja, genau. Ja.
Kann man so sagen, generell. Ja, die Mountainbike-Strecke wurde.
Das war ein Paradebeispiel dafür, dass, wie man es nicht machen sollte. Zur Erinnerung oder für diejenigen, die den konkreten Fall vielleicht gar nicht kennen. Es hat in Speldorf kurz nach dem Krieg sich schon, also seit Jahrzehnten, eine Mountainbike-Strecke, damals hieß das wahrscheinlich noch anders, hieß das noch
Cross,
das kann auch später eine Fahrradstrecke im Wald entwickelt. Für Menschen, die also diese Art von Sport lieben. Das ist, ohne dass sie sich in einem Verein zusammengetan haben, von vielen Menschen geregelt worden. Da ist sehr viel Verantwortung von den Nutzern übernommen worden, was sie aber natürlich nicht bedacht haben, dass der Wald eigentlich eine andere Funktion hat. Das ist wieder so das war so eine Sache, die zwar gut war, wenn man überlegt, dass Menschen selbst was in die Hand nehmen, aber der Naturschutz liegt da wirklich bei auf der Strecke. Das bestreite ich in keiner Weise. Aber dann nach so vielen Jahrzehnten in einer, ich sag war wirklich Nacht- und Nebelaktion, dem Ganzen den Garaus zu machen, da ja im Grunde Panzerfahrzeuge auffahren zu lassen, um die Strecke platt zu machen. Das ist ja passiert. Und unabgestimmt innerhalb des Verwaltungsvorstandes ist das von dem noch Planungsdezernenten dann angeleiert worden und war auch nicht mehr zu stoppen. Das war keine gute Geschichte. Ich kann mich erinnern, wir hatten uns am Samstag zuvor mit den Mountainbikern vor Ort getroffen. Wir haben uns hier in der Innenstadt vorm Rathaus auf dem Rathausvorplatz getroffen und uns mit denen unterhalten, denen Unterstützung zugesagt. Aber dann ist da so ein fait accompli geschaffen worden vom Planungsdezernenten, dass uns wirklich erstmal die Luft wegblieb.
Also vielleicht war das ja fast schon eine freudsche Fehlleistung von dir, Margarete. Planungsdezernent war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Aber er hat sich dann zumindest den zweifelhaften Ehrentitel eines Planierungsdezernenten erworben. So viel zum Thema flaches Wortspiel.
Wir beenden die Folge an dieser
Stelle. Carole Lebehof.
Aber wie so oft in dem, wo was zerstört wird, entsteht ja auch ein Neuanfang. Und wenn man es optimistisch betrachten will, hat diese Diskussion um die Mountainbike-Strecke dann immerhin bewirkt, dass sich jetzt eine Planungsgruppe, eine interdisziplinäre Planungsgruppe in der Verwaltung in Zusammenarbeit auch mit den Vertretern der Sportler dort gebildet hat, die das Thema grundsätzlich in Mülheim regeln will. Also man diskutiert darüber, ob es möglich ist, an dieser Stelle wieder eine entsprechende Möglichkeit zu schaffen oder ob es eben auch Alternativen gibt, weil der Bedarf ist ohne Zweifel vorhanden und das kann man auch im Masterplan Spielen und Bewegen nachlesen, wo das schon seit Jahren drinsteht, dass eigentlich in Mülheim an mehreren Stellen solche Möglichkeiten geschaffen werden sollten. In Ansätzen gibt es das ja auch schon. Aber vielleicht kommt ja jetzt da an dieser Stelle auch noch mal wieder ein bisschen mehr Bewegung in die Sache. Und wir können da den Jugendlichen sind es ja in der Regel, aber auch
da waren noch Ältere.
Da sind auch Erwachsene dabei, ja. Mhm. Auch hier ein vernünftiges Angebot machen. Wir werden sehen.
Ja.
Aber auf jeden Fall hat diese unschöne Situation gezeigt, wie sehr auch so ein solches Thema den Menschen in unserer Stadt am Herzen liegt.
Und wie schlecht die Kommunikation in der Verwaltungsspitze klappt. So, das musst du jetzt noch sagen.
An dieser Stelle machen wir mal eine kleine Pause, denn wie sich hinterher herausstellte, dauerte der Jahresrückblick deutlich länger, als eine Folge dauern sollte. Von daher machen wir hier einen Cut und wir sind dann in der nächsten Woche wieder da. Funkhaus Auerstraße 28-2, nennen wir es mal, erscheint am 22. Dezember. Und dann geht's weiter mit dem Rest des Jahres 2021. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche eine angenehme Woche. Mein Name war Sven Bortnisch. Mit mir in dieser Folge, aber gerade nicht im Raum, Margarete Wietelmann und Klaus Schindler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.